Bonus-Episode. Ja, ich glaube, so nenne ich das Ganze jetzt. Das hier war eigentlich, was ihr jetzt hört, seht, war eigentlich geplant als ein richtiges Video auf dem Kanal. Aber eigentlich war das eben auch für Silvester geplant. Und dann... Zu dem Zeitpunkt war eben noch Evil Within 2 als Weihnachtsvideo geplant, dann hat sich das verschoben, nicht nur auf Silvester, sondern eben noch auf ein, zwei Tage danach. Und dann musste das Video eben noch angesetzt werden, aber ich hatte auch keine Zeit, irgendwie dann zwischendurch noch die Titel fertig zu spielen, die ich dafür eben spielen wollte. Das heißt, das hatte sich auch jetzt irgendwie noch rausgezögert und da das eben eigentlich ein Video über Spiele von 2019 ist, wollte ich das dann nicht so spät machen. Das heißt, ich habe dann auch irgendwann einfach gestrichen, ein Skript dafür zu schreiben, wollte es einfach nur so ganz normal aufnehmen, wie ich eben auch Ersteindruck-Videos aufnehme oder wie ich eben jetzt eben auch dieses Video oder andere Patreon-Sachen dann eben aufnehme, also rein ungeskriptet, vielleicht nur halt mir ein paar Gedanken im Kopf eben mache, voraus. Und das kam dann aber auch hinzu, dass ich dann dachte, jetzt gerade nach dem Evil Within 2 Video dann sowas zu machen, kommt das dann überhaupt so gut an? Keine Ahnung, sollte ich nicht vielleicht etwas, wenn schon ungeskriptetes, dann irgendwie vielleicht ein etwas... ja, wichtigeres Spiel sein oder so und oder lieber was Geskriptetes machen. Und ich hatte jetzt diese Projekte, die dafür nach angesetzt waren, rückten jetzt schon immer näher und deswegen habe ich irgendwann die Entscheidung jetzt getroffen, ich werde hiermit nicht mehr zufrieden. Das heißt, damit ich immer noch die Arbeit, die ich reingesteckt habe, irgendwas dabei rumkommt und vor allem eben auch das Geld, was da teilweise eben reingeflossen ist, um die ganzen Sachen zu spielen, dann dachte ich, okay, dann gebe ich dann wenigstens an die Leute zurück, die das eben auch möglich gemacht haben, dass ich so kurzfristig das investieren konnte da rein, dass ihr immer noch dieses Video halt in einer Form bekommt. Das heißt jetzt nicht, dass ich das einfach jetzt nur so hinklatsche, sondern mich aber jetzt nicht stresse oder halt gucke, dass eben alles dann passt und nochmal durch die Audio durchkäme, um kleinste Sachen irgendwie zu korrigieren, sondern das hier einfach so ein bisschen gemütlicher für euch. Ne, wir sind hier in einem kleinen Kreis, wir mögen uns hoffentlich alle deswegen, das ist dann so eher geschlossen, da fühle ich mich auch wohler drin, an euch die Sachen zuerst eben rauszugeben, anstatt die so eben reinzublasen. Deswegen ist es auch für alle Bäcker eben zu. Ich hatte erst gesagt, ja, sind ja eigentlich so Mini-Reviews, bla bla bla. Aber nee, ich mache das jetzt an alle. Das heißt, alle haben hier Zugriff drauf, weil eben auch das natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten davon von allen Leuten genutzt wurden. Und eben auch, dass ich dann nicht so, kommen deswegen diesen Monat jetzt weniger Reviews, weil aktuell werde ich es wahrscheinlich, ne, ich habe ja gesagt, es kommen so im Monat 3 bis 5. Ich versuche eigentlich immer die vollen 5 zu machen und schaffe das auch die meisten Monate. Aber dieses Mal ist es auch wieder ein Monat, wo ich jetzt 2 gemacht habe. Das dritte wird das Tokyo Mirage Sessions dann eben. Und ich wollte jetzt eben auch nicht, dass es dann so rüberkommt, ja, er hat dann die anderen beiden nicht gemacht, weil er halt noch dieses Video gemacht hat. Und es sind ja so 10 Mini-Reviews irgendwie mit dabei, ne? Also deswegen auch nicht auf das Review-Tier, sondern eben für alle frei zugänglich. So, und was das jetzt Ganze eigentlich tatsächlich ist, das habt ihr hoffentlich schon im Titel erkannt, ist eine Top 10 der besten Spiele von 2019, die ihr nicht gespielt habt. Also an sich sind es so die 10 besten Spiele, die untergegangen sind. Also meine 10 besten Spiele. Und eigentlich sollte es ursprünglich auch nur die besten Spiele heißen und hätte einfach so viele mit reingenommen, wie es gepasst hat, weil ich dachte, ja komm, so viele sind das jetzt nicht mehr, die du dann auch irgendwie nachholen musst, weil die ganzen Hochkaräter sind ja sowieso bekannt, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr Titel wie ein Disco Elysium oder so reingenommen dafür, weil mir das eigentlich schon jetzt zu bekannt war und den angemessenen Diskurs eben auch bekam. Deswegen wollte ich über andere Titel sprechen. Dann hat sich aber rausgestellt in der Recherche, dass 2019 so ein verdammt krasses Jahr war, was gerade diese Hidden Gems eben anging, dass ich es da auch nicht schaffen konnte, einfach noch in dem letzten Monat alles zu holen und alles eben zu spielen. Das heißt, ich habe das dann runtergebrochen und gesagt, okay, was sind die Titel, die mich dann eben auch wirklich interessieren, die ich unbedingt sowieso noch spielen wollte, habe mir die dann alle besorgt, habe die dann alle mal so 1 bis 2 Stunden angespielt, hatte auch so auf Twitter so ein Thread, das war eben auch dieser Hintergrundgedanke, falls ihr den nochmal findet oder gesehen habt, hat die ganzen Titel angespielt, ein bisschen was dazu gesagt und mich dann eben auf so diese Top 10 beschränkt und die anderen Sachen dann auch noch versucht eben komplett durchzuspielen im Voraus. Also das war eine Heidenarbeit, die ich da tatsächlich reingesteckt habe, die auch vielleicht im Dezember dann ehrlich gesagt besser in Evil Within schon früher geflossen wäre, sodass ich dann hätte vielleicht mein Timing auch ein bisschen besser geklappt, aber naja, okay, das ist auf jeden Fall die Sache, weil ich mag diese, ich gucke mir von anderen Leuten immer gerne Top-10-Listen an. Ich selber bin einfach so, wenn ich eine Top-10-Liste mache von einem Jahr, dann soll das die definitive Liste sein. Ich habe seit Anfang des Kanals arbeite ich an den Projekten für jedes Jahr. Ich habe, glaube ich, für 2014 mittlerweile habe ich alle Titel gespielt und ich habe an sich eine Liste fertig, die ich nochmal so drüber gehen muss. Und dafür könnte ich theoretisch die Skripte irgendwann mal schreiben nebenher. Sollte ich eigentlich auch machen. Für 2015 habe ich, glaube ich, mittlerweile zumindest alle Spiele gekauft. Und vorrätig irgendwie vorhanden, sei es eben normal, physisch, also eben digital, physisch oder im Game Pass oder so. Und die anderen Jahre führe ich eben zumindest immer die Listen, dass ich da alles, ne, also ich will da, wenn, komplett sein. Und dann soll das auch eine Liste sein von, wenn es jetzt 30 Titel sind, die ich empfehlen möchte für das Jahr, dann werden es eben 30. Wenn es nur 5 sind, dann sind es halt nur 5. Meistens sind es halt immer mehr. Und selbst in einem Jahr wie 2014, was Leute irgendwie als schlecht betitelt haben, habe ich über 30 Spiele auf dieser Liste mit noch zusätzlichen Honorable Mentions irgendwie, die es nicht ganz da geschafft haben. Aber ja, genau. So, dann fangen wir jetzt auch mal an. Ich habe nämlich eine Liste hier vorbereitet. Falls ihr jetzt ein paar Mausgeräusche dann hört, klick-klack, dann liegt das eben daran. Auf Platz Nummer 10. Wir gehen das Ganze so hinterrücks, rollen das eben auch, damit noch so ein bisschen so Spannung mit dabei ist. Oh. Auf Platz Nummer 10. Ein Spiel aus deutschem Hause, The Tourist von Shinen, die man hauptsächlich dafür kennt, dass sie unfassbar großartig aussehende Spiele in unfassbar minimalster File-Size irgendwie rauskriegen. Ich glaube, Shinen werden einen Teufel tun, jemals ein Spiel zu machen, was eine File-Size von über einem Gigabyte hat. Auch das The Tourist ist wieder bei unter 200, glaube ich, irgendwie. Technisch absolut brillant, läuft zu jeder Zeit mit einer perfekten 60 Frames per Second Performance einfach nur und hat eben auch einen sehr großartigen, isometrischen, blockigen, also kein Pixel-Look, aber so einen blockigen Look einfach. Die ganze Technik davon gibt es ein gutes Video von Digital Foundry, die darüber eben reden, weil dafür habe ich einfach nicht die Ahnung davon. Es ist ein Spiel, das mich am ehesten an Little Big Adventure erinnert hat, falls das jemand noch kennt vom PC, wo man eben auch so diese Welt hat und die Story ist da noch irgendwie gegeben. Hier bei The Tourist ist es einfach, du kommst auf diese Insel, auf die erste und das ist die Story. Und dann erkunde einfach und dann stellt sich halt relativ schnell fest, oh, hier ist irgendwie so ein Tempel, da gehe ich rein und jetzt muss ich auf andere Inseln gehen, um 4 andere Tempel zu erledigen, um da Items zu bekommen, damit ich hier halt in diesem ersten Tempel weiterkomme. Und nach kriegt man halt dann auch die Karten für die weiteren Inseln. Am Ende sind das, glaube ich, so 8, 9 Stück oder so und kann halt jederzeit zwischen diesen herfahren und dann muss man verschiedene Aufgaben erledigen, die sich einem dann eben erst selbst erschließen. Also zwar kriegt man so eine To-Do-Liste dann, aber man muss trotzdem selber suchen und halt gucken, dass man bestimmte Items von der einen Insel beziehungsweise Fähigkeiten oder Outfits oder sonstige Sachen zu der anderen eben bringen muss und hat da eben so ein, ja, Adventure-Puzzle-Feel eben mit dabei. Also es ist weiter hinten auf der Liste, weil es leider aus dieser isometrischen Perspektive sich trotzdem irgendwie überlegt hat, Sprungpassagen einzubauen, die teilweise nicht wirklich funktionieren. Es gibt gerade ein so ein Ding, wo man auf so Sphären springen muss, so Kugeln, die dann extra damit spielen, dass man halt das aus der isometrischen Perspektive sieht und sich dann selber die Kamera so drehen muss, dass man am besten auf so einer 2D-Ebene darüber eben springen kann. Macht das Ganze aber nicht weniger frustrierend und gerade auch so ein paar Boss-Sachen fand ich ehrlich gesagt etwas anstrengend, aber dieser Grundgedanke, diese Grunderkundung, der Stil von dem ganzen Ding, allein die Tatsache, dass sie 3 hervorragende Retro-Spiele, die eben an Bombjack, F-Zero und irgendeinen, ich glaube Gradius wird es wahrscheinlich gewesen sein, eher, dass es daran angelehnt war, die auch noch mit eingebaut, die hervorragend sind. Also gerade dieser F-Zero-Clone, natürlich, das sind die Leute, die Fast Racing Neo oder, ich glaube, das erst war Fast Racing einfach nur gemacht haben und das Ding heißt, glaube ich, auch nur Fast. Deswegen, hervorragendes Ding, also wirklich wunderschönes Spiel, auch nicht so lang, kann man ganz gut durchspielen, gibt's für die Switch. Ich glaube sonst momentan noch nichts, eigentlich, weil die meisten Schienensachen sowieso immer auf Nintendo Handhelds und Konsolen rausgekommen sind. Deswegen, also The Tourist auf jeden Fall empfehlenswert. Schönes kleines Ding. Nichts Großartiges, wo man jetzt sagt, oh, da erinnere ich mich noch in 200.000 Jahren dran. Das hat mir so einen Mindblow gegeben. Aber von diesen Spielen, die keiner gespielt hat, definitiv wert, die hier zu empfehlen. Dann auf Platz 9. Anodyne 2. Da kann ich, glaube ich, auch im Nachhinein direkt das Video von NitroRed dazu empfehlen, falls ihr noch ein bisschen mehr dazu sehen wollt, bevor ihr euch das jetzt irgendwie kauft. Anodyne 2 ist der spirituelle Nachfolger von Anodyne. Das war so ein Link's Awakening inspiriertes Spiel, was 2013, glaube ich, rauskam. Zuerst für den PC, kam jetzt letztens auch dann für die Switch raus, wo ich es dann auch empfehlen würde, weil es auch relativ günstig darauf zu haben ist und es durch diese Link's Awakening-Anleihen eben auf der Nintendo-Konsole auch passt irgendwie so spielerisch. Und fand ich ganz okay. Hatte gerade ganz zum Schluss eine besondere Mechanik, die ich auch nicht wirklich spoilen möchte unbedingt. Aber Anodyne 2 nimmt sich einfach nur so grundlegende Elemente, also zum Beispiel die Tatsache, dass man im ersten Teil Karten finden musste als so MacGuffin und mit mehr Karten konnte man dann gewisse Tore öffnen und hier ist es einfach so, dass diese Welt verschmutzt ist und man muss dann eben Karten sammeln, in dem Fall, indem man in bestimmte Kreaturen reingeht. Man geht dann halt wirklich in sie rein, das Ganze wird dann zu so einer GBA-Optik, 2D-Optik auf einmal, erinnert dann mehr an das erste Anodyne und da muss man dann eben so Puzzle-Action-Aufgaben erledigen, um dann die Kreaturen zu reinigen und dann kriegt man währenddessen davon eben Karten und die kann man dann an so einem großen System anschließen, was dann weitere Bereiche freisetzt auf dieser Oberweltkarte. Das wirklich Faszinierende an diesem Spiel und das, was mich auch sofort daran gebracht hat, ist die Optik. Und zwar, das Spiel arbeitet natürlich nicht literally mit der Technik von der PS1 oder wie eben auch Texture Mapping und sowas eben auf der PS1 gemacht wurde. Es fehlt zum Beispiel eben auch dieses Wabern dadurch von diesen Texturen, was wirklich das perfekt gemacht hätte. Ich weiß nicht ganz, wie es gemacht wurde. Ich glaube, in vielen Fällen einfach, dass man dann die Auflösung in der Engine irgendwie so weit runtergeschraubt hat, dass es halt so pixelig wurde. Egal, es sieht trotzdem wirklich fantastisch aus. Ich mag nicht, dass es eine reale Lighting Engine benutzt, weil dann gerade so Wasser einfach irgendwie sehr GUI-mäßig aussieht und das dann auch eigentlich lieber flache Texturen sind. Ist halt ein Stil, das ist so das Einzige, was mich daran wirklich stört. Aber es hat diese PS1-Optik, nimmt aber dann natürlich die Hardware-Power von einem aktuellen PC. Ist auch, glaube ich, bisher nur auf dem PC rausgekommen. Sodass man dann trotzdem eine große Welt, also gemessen für ein Indie-Spiel, was literally zwei Leute entwickelt haben, das eben so darstellen kann. Also diese auch sehr leere, so an Shadow of the Colossus so ein bisschen erinnernde Optik, aber mit surrealen Elementen. Und das ist so diese Stärke von der Optik des Spiels. Nicht einfach nur, dass es sich diese PS1-Ästhetik nimmt und diese entleiht, sondern mit sehr viel surrealen Elementen arbeitet. Das war auch etwas, was Anodyne 1 schon gemacht hat. Aber in dieser Link's Awakening-Grafik kommt das nicht ganz zur Geltung und wenn man so diese PS1 3D-Optik hat mit diesen längeren, verlassenen Gebieten, die auch sehr viele, ja, ungewohnte Farben dann dafür nutzen und dann komische Kreaturen, wo man erstmal so drauf guckt und nicht ganz weiß, was das irgendwie sein soll und die wohnen alle in verschiedenen Gebieten zusammen und es ergibt irgendwie keinen logischen Sinn, aber in dieser Welt funktioniert es einfach so und dadurch hat man dann diesen Effekt des Sonderbaren, finde ich einfach nur. Und ein hervorragendes Spiel. Spielerisch jetzt nicht das Beste, also gerade so in diesen kleinen Mini-Aufgaben, wo man reingeht, fehlt, glaube ich, auch einfach, weil es so wenige Leute sind, also halt wirklich nur zwei, fehlt, glaube ich, einfach das Feintuning von diesen Aufgaben, gerade was so die Eskalation angeht und das Tutorial-mäßige daran, dass halt nicht wirklich alles aus den Mechaniken, aus den Ideen teilweise rausgeholt wird, die Eskalation dazwischen sehr variierend ist und so, also aber trotzdem, einfach ein hervorragendes Ding, kann ich echt empfehlen, allein nur für die Atmosphäre draußen und man kann sich direkt vom Anfang an in ein Auto verwandeln, sodass man super leicht durch die Umgebung eben fahren kann und allein für die Umgebungen, diese 3D Elemente in diesem Spiel, die Erkundung und wie wird das? Es ist so, als hätte man ein PS1-Spiel von 1999 auf dem Flohmarkt gefunden, von dem man einfach nicht wusste, was es ist und da irgendwie reingeht. Hervorragend. Dann auf Platz 8 Ghost Giant. Hervorragendes VR-Spiel, ist glaube ich exklusiv für die PlayStation VR rausgekommen. Falls ihr eine PSVR habt, müsst ihr euch dieses Ding holen, wirklich. Es hat auch da, zumindest bei mir, so ein paar Schwierigkeiten gehabt bei der Erkennung teilweise, aber das war mir relativ egal, weil das jetzt kein mechanisch herausforderndes Spiel ist, sondern einfach seine Handlung erzählen möchte und das dann dafür in so einen Diorama-Aspekt hat. Das heißt, man ist einfach so eine, dieser Ghost Giant, eine stehende Kreatur, die nur der Hauptcharakter sehen kann, alle anderen nicht. Und die Welt baut sich so in einem, wie so eine gerundete Bühne vor einem eben auf und man kann sich dann so umdrehen nach links und rechts. Man kann dann auch mit den Controllern so Einstellungen drehen, dass man halt immer ein bisschen weiter nach links und rechts ist, einfach nur damit es eine größere Ebene geben kann. Und da kann man Sachen aufnehmen, dass dann zum Beispiel auch in den Häusern sind dann so Haken, also kleine Türknäufe dran, wodurch man Elemente von dem Haus einfach abziehen kann, um wie in so ein Puppenhaus dann eben reinzugucken, die Sachen zu drehen. Also sehr viel, sehr spielerisch einfach, diese Elemente. Und es macht Spaß in dieser Welt, obwohl man natürlich einfach nur in VR da ist und nicht physisch existiert, fühlt es sich trotzdem plastisch dadurch an und macht eben echt Spaß. Das hervorragend, und es gibt so kleine, dass man zum Beispiel einfach allen Charakteren die Hüte abziehen kann und auswechseln, und Collectibles sind auch Hüte, dass man dann zum Beispiel einfach so einen Hut-Taco nimmt und einen Charakter eben aufsetzt, einfach wenn man das möchte. Hat ein paar nette Rätsel oder so, ein paar Elemente waren auch durch die Steuerung manchmal ein bisschen frustrierend. Das Hervorragende an dem Spiel ist aber die Handlung. Und dafür so Content Warning einfach nur für das Ding. Eines der besten Spiele, die eben mit dem Thema Depression umgehen. Und zwar dieses Mal eben nicht aus einer Perspektive von der Person, also ne, die Protagonist hier in diesem Fall ist nicht die deprimierte Person, obwohl das am ja zu Beginn den Anschein macht, sondern einfach nur halt wirklich in der Lage ist, wo eine andere Person innerhalb der Familie eben depressiv ist und gerade dann so versucht, aus einer Perspektive von dem Kind das Ganze eben zu verstehen, zu helfen und dann eben auch nicht zu verstehen, warum bestimmte Sachen, die doch eigentlich helfen sollten oder beziehungsweise in der Vergangenheit geholfen haben, jetzt irgendwie nicht mehr funktionieren. Und es ist jetzt nicht so, dass das Spiel darüber hinausgehend noch irgendwelche total neuen und krassen Aussagen trifft oder so, aber das aus einer so gesehen frischen Perspektive eben zeigt innerhalb der Handlung und dafür dann natürlich auch so ein bisschen die Metapher des ganzen Systems daraus eben nutzt. Ich will mich da nicht zu sehr drauf fokussieren gerade, weil sonst würde ich halt definitiv direkt in Spoiler-Territorium eingehen, vor allem weil das Spiel nicht so lang ist. Ich glaube, mein Playthrough hat 2,5-3 Stunden oder so gedauert und für das, also auf jeden Fall werde ich glaube länger, hätte das sowieso nicht wirklich gehalten, das Spielprinzip an sich und die Story, das, was das Spiel erzählen wollte, hatte es in dem Maße eben auch komplett geschafft. Also von daher vollste Empfehlung von mir, das ist wirklich eine der großen Überraschungen, die ich auch dieses Jahr hatte. Bin auch wirklich froh, dass ich mir das jetzt noch zum Ende geholt habe und sollte man auch eigentlich mittlerweile relativ günstig die Retail-Fassung eben bekommen, sei es jetzt von eBay oder Amazon oder sonst woher. Digital weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist immer noch bei 30 irgendwas Euro oder so. Aber muss man halt gucken, ne? VR-Titel, für jeder, der eine PlayStation VR hat, der weiß, dass VR-Titel sowieso einfach immer super fucking teuer sind. Naja, auf jeden Fall, das wäre es für diesen Platz. Und wir machen weiter mit Platz 7. Und ich schwöre, ich habe jetzt nicht einfach nur Platz 7 ausgewählt, weil es hier wirklich passt. Sondern als ich die Liste durchgegangen bin, war ich so, na, hier das über dem, blablabla. Ace Combat 7. Ist das erste Ace Combat, was ich tatsächlich gespielt habe. Ich hatte zwar eigentlich, nachdem Ace Combat 7 angekündigt wurde, war ich eben so, ja, jetzt willst du mal in die Serie einsteigen, nimm einfach doch so den direkten Vorgänger für die 360, das Ace Combat 6 Liberation, bla 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 oder sowas, wo ich schon gemerkt habe, oh, das fängt auch langsam an, ein bisschen teuer zu werden. Deswegen lieber mal schnell geholt irgendwie. Eine französische Fassung, die hat natürlich auch die englischen Sprachausgabe und Texte eben drauf. Für irgendwie noch einen Zwanni geholt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich will gar nicht nachgucken, wo es jetzt momentan irgendwie ist. Bin aber auch jetzt nicht dazu gekommen. Und nach Ace Combat 7 muss ich sagen, ich will irgendwann definitiv die Hauptreihe auf jeden Fall durchspielen. Also die ersten 6 Teile. Oder zumindest mal in jedes davon reinspielen, eine gewisse Weise. Weil von dem eben, was ich auch von Fans gehört habe, ist eben 7 ein großartiges Spiel, aber auch indikativ für die restliche Qualität der Serie. Und gerade irgendwie die japanische Version vom dritten Teil dreht gegen Ende komplett ab, einfach nur mit dem, was es spielerisch irgendwie macht. Und auch von Twists und Turns und sowas her. Und Ace Combat 7 ist eben so eine, die perfekte Mischung. Es versucht jetzt nicht irgendwie weder realistisch noch aber auch großartig arcadey zu sein, sondern irgendwo diese perfekte Mischung dazwischen zu treffen. Wahrscheinlich noch eher auf einer arcadey Seite, einfach weil man sich mit den ganzen Einheiten des Flugzeugs selber, also des Jets, irgendwie nicht auseinandersetzen muss. Aber es gibt dann auch nochmal zwei verschiedene Steuerungen und ich bin da jetzt auch am Anfang so mit der normalen Standardsteuerung rumgeflogen, aber wenn man halt wirklich gut mit dem System umgehen will, und das finde ich auch das eigentlich das Faszinierende daran, so, wenn man es einfach auf dem normalen Schwierigkeitsgrad so durchspielen möchte oder auf einfach, reicht die normale Steuerung vollkommen aus, man kann das problemlos spielen, relativ easy zu machen, kann halt das fantastische, abwechslungsreiche Missionsdesign davon eben genießen und auch die wirre Handlung, die außerhalb der Kämpfe, die Sequenzen, habe ich irgendwann abgeschaltet, weil das dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich da Wissen der vorigen Spiele brauche, weil es halt in einem alternativen Universum spielt mit eigenen Kontinenten, die eben auch wirklich ganz anders aussehen als unsere, so von der von der Optik her und wie da eben die Zusammenhänge sind, auch politisch gerade. Das heißt, da war ich irgendwie raus. Aber dieses Melodrama innerhalb der Missionen, holy fucking shit, das ist genau das, was ich irgendwie haben will und was dann auch im Verlauf der Handlung halt immer und immer und immer weiter eskaliert einfach nur. Hat so ein bisschen was von Earth Defense Force aus, so wie dann bestimmte stärkere Gegner in früheren Missionen mal eingeführt werden, man keine Chance gegen die hat und dann kommt man später zurück mit auch aufgerüsteten Sachen und kann das Ding dann endlich plätten in solchen Sachen, während auch man die Crew mit einem eben redet. Ja, auf jeden Fall fantastisch. Aber das kann man mit der normalen Steuerung alles problemlos machen. Dennoch ist es halt das bessere Spiel, wenn man dann auf die Expert-Steuerung dann wechselt und dann werden so normale Manöver wie alleine das um die Kurve fliegen wesentlich involvierter und anstrengender, aber es ermöglicht einem auch mehr Manöver und mehr Freiheiten. Und dann, obwohl es für eine normale Kurve wesentlich schwerer ist, diese auszuführen, sind andere Sachen dann wesentlich einfacher. Und ich finde, das ist genau das Richtige, was eben so eine Steuerung dann eben machen sollte in der vereinfachten und normalen Form. Und ich war auch echt ein bisschen überrascht, wie exzessiv da irgendwie so Tutorials sein können online. So, hier ist Ace Combat 101. 200 Videos, also nicht so krass, aber schon irgendwie so ein 10-Teiler oder so, der einfach auf die kompletten Mechaniken von dem Ding eingeht. Ja, aber muss man keine Angst vor haben. Ich als kompletter Noob in dem Genre, das Einzige, was ich so kenne, sind halt so Flugspiele wie Star Fox oder so. Aber ja, ich war da komplett neu. Ace Combat 7 hat mich vollkommen abgeholt. Den VR-Modus habe ich immer noch nicht ausprobiert, aber das reine Ding einfach grandios, was ich davon gesehen habe. Definitiv empfehlenswert. So, dann auf Platz 6. Wir gehen wieder zurück zu einem VR-Titel. Und zwar ein Spiel, was auch nicht gegebenermaßen unbedingt auf VR gespielt werden muss. Ich habe die erste Hälfte in VR und die zweite Hälfte so gespielt, weil das ist auch auf anderen Systemen rausgekommen. Trover Saves the Universe. Und falls ihr Lust darauf habt, dass euch Justin Roiland, also einer der Co-Creator von Rick and Morty und eben auch der Sprecher von Rick and Morty, euch 8 Stunden lang ins Ohr schreit, wenn ihr darauf Bock habt, auf so den Moment, so wie die TV-Folge mit dann, hey, I'm Ansem Elias Johnson, wenn ihr solche Charaktere haben wollt, permanent, die einfach ununterbrochen, teilweise, wenn man nicht weggeht und sondern einfach sie reden lässt, 10 Minuten am Stück reden können, euch davor warnen, dass ihr doch langsamer bitte mit dem Spiel voranmachen sollt und dann, ja okay, aber dann erzähle ich dir jetzt, was ich irgendwie, hey, kennst du, was ist eigentlich die perfekte Zeit, um ein Ei zu kochen, weißt du, ich mache das immer dann 5 Minuten, dann ist es zu, na, solche Sachen kommen dann halt irgendwie, es ist total abstrus und auch der ganze Text und die Handlung davon, für mich ist das halt so genau mein Ding, wenn ich das für zwischendurch haben will und finde das halt fantastisch, gerade wie das dann auch ausgereizt wird. Ich bin dann derjenige, der dann einfach die 10, 15 Minuten da sitzen bleibt, um zu sehen, okay, was kommt jetzt eigentlich noch? Wie viel Text hast du wirklich eingesprochen einfach nur? Und jede fucking Figur ist eben auch von Justin Roiland irgendwie gesprochen. Ich glaube, da gibt es keinerlei Ausnahmen. Und das Faszinierende dabei ist aber, dass es spielerisch so gut ist. Also es macht jetzt nichts rein von dem, ne, man hat eben den Trover, den man dann eben mit dem Controller steuert. So ein bisschen wie Astrobot funktioniert das Ganze. Ich nehme davon an, es ist auch am stärksten inspiriert. Hat auch einfach nur so eine ganz normale Dreier-Sprung-Kombo mit einem Laserschwert und sonst was und Doppelsprung und wie Astrobot halt so Jetfüße, so gleitmäßig, dass man da mehr Air-Control hat, die aber auch zusätzlich helfen, einem im Untergrund eben anzuzeigen, wo man sich perfekt jederzeit die ganze Zeit befindet. das ist jetzt nichts Besonderes, aber auch so die Kontextualisierung von allem. Das ist etwas, was ich nicht brauche in Spielen, wo ich sage, ein Spiel ist dadurch nicht schlechter, dass es einfach gewisse Spielelemente nicht kontextualisiert innerhalb der Welt. Aber wenn es das noch zusätzlich schafft, ist es einfach ein großer Bonus. Und hier ist es auch so, dass die eigentliche Person, die man ja an sich ist und übernimmt in der VR-Welt, nicht wie bei Astrobot einfach so, man ist der Spieler, und ist eigentlich nicht wirklich so zu sehen, sondern ja, man ist irgendwie physisch da, indem man so mit dem VR-Headset nach vorne gehen kann, um Wände einzuschlagen oder sonst was. Aber hier ist man ein eigener Charakter, hier ist man ein Chair-Opian, also eine Rasse von Kreaturen auf ihrem eigenen Planeten, die alle nur in Stühlen sitzen, in so schwebenden, und halt so einen PS4-ähnlichen Controller in der Hand halten und darüber steuern und man sich nicht frei bewegen kann, sondern nur an so bestimmte Spawnpunkte eben gehen kann, sodass es natürlich diese Mechanik von dem Teleportieren in VR-Spielen dadurch kontextualisiert, dass man einfach so hinguckt, da ist so ein Spawnpunkt, dann kann ich da hingehen und diesen Stuhl eben auch mit einem Upgrade in drei verschiedenen, also in zwei Stufen, also man hat eben eine Grundstufe und dann erstes, zweites Stockwerk quasi, also keine Ahnung, so 2,5 Meter hoch in die Luft zu gehen, um eben dann gewisse Dinge besser sehen zu können, einen Überblick über die Surroundings zu haben und dann spielt man aber eigentlich mehr Trover dann selber und hat dadurch ganz normale Jump'n'Run, Kampf, Kletterpassagen, teilweise mit so ein bisschen Physikrätseln noch, die eingebaut werden, aber hauptsächlich ist es eben dieser Humor. Es steuert sich hervorragend, also das wirklich Gamefeel an dem Ding ist echt klasse, aber der Humor und die Kontextualisierung von diesen ganzen spielerischen Elementen und wie das Ding dann eben auch die vierte Wand bricht und alles, das ist eben das Grandiose daran und ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir das einfach so sehr gefallen würde, weil ich mochte zwar auch Accounting, beziehungsweise auf der PSVR-Version Accounting Plus von Justin Roiland, aber das war halt einfach nur mehr dieses ein bisschen sich anschreien lassen, wirr ein paar Sachen ausüben und hatte mehr sowas von einem 2 Stunden Comedy-Sketch-Show irgendwie, die einfach Sachen an mich ranwerfen, was auch cool ist, aber Trover packt das Ganze halt in eine wirkliche Handlung, Geschichte mit mehreren Charakteren, die auch so ein paar Payoffs dann haben und halt ein fantastisches Ende, ehrlich gesagt. Teilweise auch ein paar Momente, wo man so Choices im Spiel hat, die sich dann auch nicht wirklich auf die Handlung auswirken, aber auf die Dialoge, die man hat und auf die Sachen, die dann irgendwie passieren. Und es ist wirklich überraschend, wirklich gut. Mir hat es so sehr gefallen, dass ich selbst diese total beschissene Trophäe gesammelt habe, bei der man 100 Papierkügelchen in einen kleinen Basketballkorb werfen muss mit der frustrierenden Physiksteuerung, die jedes fucking VR-Spiel irgendwie hat. Ja, großartiges Ding. So, dann Platz 5. What the Golf. Ich glaube, da brauche ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil das hatte ich schon besprochen. Für die Leute, die jetzt halt nur im 1-Dollar-Tier sind und halt jetzt keinen Zugriff haben auf die Review, gehe ich jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen drauf ein. Für alle anderen, ihr könnt auch jetzt einfach, falls ihr es schon gesehen habt, ein bisschen nach vorne spulen oder eben das Video einfach angucken, wo ich dann ein bisschen mehr drauf eingehe. What the Golf ist halt wirklich ein Slapstick-Spiel, einfach nur, was sich dieses Setting von Golf nimmt und eigentlich nur den allerersten Level ganz normal ist, wo man dann also es ist ein Mobile-Game eigentlich, was aber auch für PC und ich glaube jetzt auch Konsole, also für die Switch ist es glaube ich auch schon raus. Ich fand es jetzt aber auf dem iPad oder auf dem iPhone am besten zum Spielen, ist halt ursprünglich aus Apple Arcade, deswegen ist es da auf den mobilen Geräten eben iOS exklusiv. Aber indem man einfach dann nur in die entgegengesetzte Richtung zum Ball oder zu dem Objekt zieht, was man dann eben schlägt. Und nur der erste Level ist wirklich dieses, okay, ich ziehe nach unten und ich schlage mit einer Figur einen ganz normalen Ball nach vorne und schon im zweiten Level holt dann diese Figur aus und dann ist es aber die Figur, die sich quasi so selber nach vorne katapultiert. Und ab da, all bets are off, dass man dann irgendwie das Loch einfach nur dann spielt, dass man 200 Bälle auf einmal nach vorne schlägt, dass man irgendeine Couch nach vorne holt, dass es dann später ganz viele Elemente gibt, so Spiderball-mäßig, dass man dann nicht einen Ball katapultiert, sondern aus ihm heraus eben so ein Seil schießt, mit dem man sich dann nach vorne katapultiert und alle möglichen Sachen mit Gravitationskram, verschiedenen Mechaniken, die eingesetzt wird. Es gibt fucking super hot Level, die dann in Zeitlupe ablaufen und quasi das Spiel sich dann auch nur schnell bewegt, sobald man den Charakter benutzt. Es gibt welche, wo man einfach nur dann die Taste bzw. den Daumen nach hinten gedrückt oder in eine Richtung gedrückt halten muss, weil man dann eben so Jetski-mäßig irgendwo rumfährt mit den Gegenständen. Wirklich großartiges Slapstick-Ding, was zwar seine Dauer nicht überschreitet. Also ich fand wirklich so, von der Anzahl der Level hatten sie so viele fucking Ideen damit gemacht. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt noch großartig viel mehr draus ziehen kann. Auch ordentlich Inhalt da dran. Also es hat schon was gedauert, das durchzuspielen. Aber selbst dann hat jeder Level nochmal zwei zusätzliche Variationen, wo es nicht einfach nur eine schwerere Fassung ist, sondern teilweise das komplette Konzept des Levels auf den Kopf dreht wieder. Und dann kann man auch noch Bonussachen finden und alles. Also es ist ein unfassbar contentreiches Spiel dafür, dass es eher so ein Teil ist, wo man denkt, das ist so eine halbe Stunde Slapstick-Indie-Flash-Game oder so und was diese Idee auf einem Game Jam ausprobiert und dann ist auch wieder gut. Aber wirklich, wirklich, wirklich hervorragend. Das Ding kann ich echt nur empfehlen. Dann auf Platz Nummer 4, Grindstone. Ebenfalls ein Spiel von Apple Arcade und was, glaube ich, bis heute nur auf Apple Arcade verfügbar ist. Also wirklich auch nur für die Mobilgeräte rausgekommen. Ich weiß gar nicht, also es müsste ja eigentlich dann auch auf den normalen normalen macOS und Apple TV rausgekommen sein. Aber allein der Aufbau davon ist halt wirklich aufs iPhone zugeschnitten, also auf dem Smartphone eigentlich davon. Und ist von Carpi Games, die in dem Bereich halt auch fantastisch sind. Die letzten zwei Titel waren Below, was leider so ein Sleeper-Hit auch war von 2018, ehrlich gesagt, was so kaum einer gespielt hat, obwohl es auch in Game Pass rauskam, leider. Und auch Leute halt richtig drauf gewartet haben. Aber ich glaube, es war etwas anderes als das, was Leute gewollt haben von dem Spiel und halt auch ziemlich, ja, hardcore, sagen wir mal so. Und davor Super Time Force, so ein, auch ein sehr cooler Plattformer mit einer interessanten Spawn-Mechanik. Aber eigentlich ist Carpi hauptsächlich dafür bekannt, eben für ihre so interessanten Mobiltitel, die sie davor gemacht haben. Allen voran eben, was auf dem DS, deswegen, das zähle ich jetzt als Mobiltitel, das wunderbare Heroes of Might and Magic gemacht haben, was so eine Mischung aus einem Strategiespiel und einem Match 3 geworden ist. Und Grindstone ist auch wieder so eine Mischung aus einem Highscore- und Puzzle-Spiel irgendwie so ein bisschen, dass man zwar die Elemente von einem Match 3 nimmt, aber dies in den komplett anderen Kontext setzt. Also man, die Figur, die man spielt, befindet sich mit auf dem Kampffeld und er ist umzingelt von verschiedenen Kreaturen. Und das sind alle natürlich dann immer die gleichen Viecher gecodet im Aussehen und vor allem Farbe, damit man die eben schnell erkennen kann. Und was es jetzt hierum geht, ist, dass man jetzt nicht irgendwelche Platzierungen von den Gegnern ändert, sondern mit dieser Platzierung arbeitet. Das heißt, man muss sich Wege durch diese Gegner suchen, um in einem Zug möglichst viele davon gleichzeitig umzubringen, indem man dann diagonal arbeitet. Also die sind dann eben auch so aufgebaut, dass man in 8 verschiedene Richtungen die ganze Zeit gehen kann und um sich herum und aber immer die gleichfarbige nur trifft. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit einem blauen Gegner, dann muss man eben gucken, okay, ich zeichne mir jetzt eine Linie nur aus dem blauen Gegnertyp und kann er das nur so weit machen, dann muss man eben immer gucken, was jetzt am besten ist oder beziehungsweise wo man dann auch endet, um sich für den nächsten Zug perfekt drauf vorzubereiten. Sobald man einmal eine Combo über 10 gemacht hat, dann fällt noch so ein mysteriöser Kristall irgendwo hin. Und das ist auch also es hängt auch vom Zufall ab, wo er dann eben landet. Das heißt, das ist ein Spiel, was Input-Randomness hat. Also falls man das aktuelle Video von Mark Brown, der hat das ganz gut erklärt, diese zwei Arten von Randomness, also von Zufälligkeit, dass man einmal das Spiel einen Input-Randomizer gibt, also irgendwie die Inhalte, die einem beispielsweise am Anfang einer Runde platziert werden. Ne? So die, wie die Gegner in XCOM sich bewegen pro Zug. Und dann die Output-Randomness ist Aktionen, die der Spieler durchführt, sind die zu 100% passiert dann auch das, was man davon will, oder hat das eben immer ein Element von Zufall? Also bei XCOM dann eben, da steht dann 90% Treffersicherheit, heißt eben, es kann eben auch im schlimmsten Fall diese 10% dann treffen und man haut eben daneben. Und bei Grindstone ist es eben nur diese Input-Randomness. Die Output-Randomness vom Spieler selber ist komplett einem selbst überlassen, dass es halt diese Puzzle-Elemente eben hat. Man muss zwar immer damit gucken, dass man das, was einem das Spiel entgegenwirft, damit klarkommt, aber die Züge kann man sich ja so viel Zeit lassen darüber und wirklich Strategien dadurch aufbauen. Und wenn man dann eben diese 10er Kristalle hat. Damit kann man dann die Farbe wechseln. Das heißt, man fängt dann zum Beispiel mit Blau an und guckt dann eben, dass es am besten man den maximalen Strang eben dann macht, bis man direkt vor einem diesen bunten Kristall ist. Dann kann man da drauf gehen und danach die Farbe dann wechseln. Und da kommen dann Stück für Stück weitere Elemente hinzu, weitere Gegner, irgendwelche Hindernisse, verschiedene Bedingungen. Man hat noch eigene Zusatzfähigkeiten, die man eben einsetzen kann. Und dann gibt's in jedem Level auch immer noch so Bonuselemente, dass dann eine Truhe auftaucht, für die man aber einen Schlüssel holen muss, der einem bestimmten Monster ist. Um die Truhe zu öffnen, muss man auch mindestens eine 10er-Kombo haben. Es gibt bestimmte Umgebungsfallen oder Hindernisse, die auch nur zerstört werden können, wenn man eine bestimmte Kombo erreicht hat. Das gleiche gilt dann eben auch für Gegner und alles Mögliche. Und es ist halt ein super fantastisches Spiel, was, nachdem es rauskam, ich glaube, ich ein, zwei Monate war das so mein Go-To-Game für, wenn ich im Fitnessstudio war und hatte zwischendurch eine Minute irgendwie zwischen den Sätzen Zeit, hab da rumgespielt, wenn ich im Bus war, zwischendurch auf der Arbeit, auf dem Klo, keine Ahnung wo, das war halt überall so mit dabei und hab das einfach komplett durchgesuchtet. Bis halt, ich hab's nicht ganz durch, aber irgendwo an einem Punkt, wo die Level einfach so hart wurden, dass ich da so viele Versuche gebraucht habe, um es endlich zu schaffen, aber trotzdem, also Grindstone wirklich ein, also Spieldesign, da merkt man einfach wieder, wie perfekt Carpi mit sowas eben umgehen können, einfach. Plus, es hat einen hervorragenden Stil, hervorragenden Soundtrack. Allein dafür, würde ich sagen, lohnt sich zumindest mal einen Monat Apple Arcade oder so zu holen. Ich hoffe, das kommt noch irgendwo anders raus, weil das verdient es auf jeden Fall. Dann Nummer 3, No More Heroes, Travis Strikes Again. Und auch da, das ist ein Video, das ist sogar, das könnt ihr euch alle gratis ansehen, haha. Das ist nämlich in dem Gratis-Monat mit dabei, der rausgekommen ist, als ich die Kampagne letztes Jahr im Januar gestartet habe. Da war das eine der ersten Reviews, die ich gemacht habe. Das heißt, da kann ich am besten halt wirklich für alle drauf hinweisen. Ansonsten kann ich auch sehr das Video vom The Gaming Brit empfehlen. Für mich einfach nochmal zusammengefasst, No More Heroes, Travis Strikes Again. Spielerisch brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Nicht wirklich nennenswert. Das Ding ist halt mehr wirklich eine Verarbeitung von Suda selbst über seine Spiele, seine Werke, seinen Wandel auch in der Industrie und alles Mögliche. Und gerade dieser 5. Level, der mit einem alten Spiel von ihm ja das Ganze eben aufarbeitet, ist halt wirklich einer der, wenn nicht sogar der beste Moment 2019 für mich gewesen in dem Spiel einfach nur. Das war hervorragend. Die ganzen Visual Novel Sequenzen, wie hervorragend die eingearbeitet sind, der Stil davon, die ganzen Dialoge, die Symbolik, Metapher, alles Mögliche einfach von diesem Spiel ist hervorragend. Gameplay ist einfach, Level sind viel zu lang, aber egal. Und deswegen ist es halt super schwer, das Ding zu empfehlen, weil entweder man ist Suda-Fan und vor allem halt Sudas eigene Spiele. Hier geht's nicht um die Grasshopper-Dinger hauptsächlich. Hier geht's halt wirklich um die Titel mehr, die er gemacht hat. Also das heißt, da sollte man schon man sollte auf jeden Fall zumindest das erste No More Heroes gespielt haben. Man sollte auf jeden Fall Killer 7 gespielt haben. Man sollte eigentlich schon besser The Silver Case und 25th Ward gespielt haben. Flower, Sun and Rain eigentlich. Also es sind halt so, geht halt so ab, auch die so paar von den Grasshopper-Spielen. Also ich würde zumindest diese Unreal Engine 3 Trilogie irgendwie empfehlen, also Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw und Killer is Dead. Die würde ich halt schon, weil an denen war er zumindest noch stärker involviert als an alle anderen Sachen, gerade Shadows of the Damned in der frühen Version, beziehungsweise in den 5 frühen Versionen, die es gab, bevor er einfach so frustriert war von diesem ganzen Projekt, dass es halt auch einen anderen Director dann geben musste, der das Spiel ja fertig gemacht hat. Aber ja, genau. No More Heroes, Travis Strikes Again. Ich freue mich auch deswegen mega auf den dritten Teil. Ich hoffe, da ist auch wirklich, 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 wirklich Suda der Director wieder. Und nicht einfach nur, dass es jetzt so fürs Marketing genutzt wird und dann am Ende ist es so, tada, es war doch jemand anders. Ich habe nur geschrieben. Und das war das nur nebenher. Ich habe mich mehr um die Firma gekümmert. Werden wir sehen. Platz 2, Dicey Dungeons. Auch hier wieder ein Ding, was ich schon eine Review zu gemacht habe, aber die ist ja dann auch hinter dem bösen Wort Paywall. Dicey Dungeons war für mich so eine Überraschung, weil ich kein wirklicher Freund von Roguelikes bin oder Roguelites. Ich habe da auch immer noch ein Video zu geplant, das war eigentlich schon vor einem Jahr habe ich das schon begonnen, die Planung, und hatte sehr viele Roguelites mir gekauft und ausprobiert und halt rauszufinden, was mag ich an welchen oder beziehungsweise warum mag ich bestimmte mehr, warum mag ich bestimmte weniger, welche Sachen gefallen mir überhaupt nicht und warum gefallen mir sie nicht und warum gefallen sie anderen Leuten, also nicht einfach sozusagen Roguelikes sind scheiße, sondern mehr so, warum funktionieren sie bei mir nicht und warum funktionieren gewisse schon und eben warum funktionieren die, also und warum funktionieren die Sachen, die bei mir nicht funktionieren, bei anderen Leuten eben, jetzt ohne Judgment eben da drauf zu werfen, aber eben das aus meiner Perspektive. Und Dicey Dungeons war deswegen so, wäre das von irgendjemand anders gekommen, hätte ich da wahrscheinlich kein Auge drauf geworfen, weil wieder so, ja, halt wieder ein Roguelite, okay, wird dir eh nicht gefallen, bla bla bla. Aber das ist eben von Terry Cavanaugh, dem Macher von Wii und Super Hexagon. Und gerade Super Hexagon ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Wirklich dafür, dass es halt auch so kurz ist, beziehungsweise so minimalistisch, aber dann trotzdem halt so unfassbar brechend schwer mit einem geilen Soundtrack und einzigartig. Das ist so, oh, ich liebe irgendwie so distillierte Arcade-Erfahrungen einfach, liebe ich sowas. Und auch wie, genau so. ganz einfach, wie. Das war auch eins dieser ersten großen Indie-Perlen, die irgendwie so rauskamen, noch vor Super Meat Boy oder so. Großartiges Ding. Deswegen, ich mag den Mann sehr gerne. Ich mag seine Spiele sehr gerne. Ich folge ihm auf Twitter, hatte deswegen sehr viel von der Entwicklung immer nebenher so mitbekommen und hab gedacht, ja, gebe ich mir das Ganze mal an. Und Dicey Dungeons ist wirklich ein, wir hatten eben schon drüber geredet bei Grindstone eben, es ist ein Spiel, es hat Input-Randomness, aber sehr geringe Output-Randomness für den Spieler. Das kommt auch auf den Charakter an, den man irgendwie nimmt. Das Fantastische daran ist, dass es so aufgebaut, dass man mit jedem Charakter zuerst, man schaltet eben nach und nach die Charaktere frei, dass man halt so gezwungen ist, jede Figur einmal wirklich auszuprobieren, und die sind auch schwierigkeitsgradmäßig so gestaffelt, dass man mit dem einfachsten anfängt und dann eigentlich mit dem schwersten endet, und das so ein gutes Tutorial ist. Und der Schwierigkeitsgrad auch in diesen ersten Runden ist auch sehr gut angepasst, dass man, ich habe glaube ich bis auf den letzten Charakter, habe ich alle beim ersten Durchgang eben auch geschafft, sofort die Runden. Und danach ist es dann so, dass es nicht einfach man zufällig in irgendwelche Runden reingeht und die immer und immer wieder macht, um neue Upgrades freizuschalten, weil das gibt's da nicht, sondern es gibt dann Challenge-Modifikatoren. Das heißt, jeder Charakter hat dann 6 verschiedene Challenges, wo dann einfach so deine Lebensleiste ist halbiert. Du kriegst von Gegnern keine Lebensenergie zurück. Du deine Würfel, wenn man greift ja hier mit so Würfeln dann an, die man einsetzt, kriegst du keine, also ne, alle möglichen Sachen, du bist vergiftet, was weiß ich, eben auch auf diese verschiedenen Personen ausgelegt. Und das heißt, da kann man dann höchstens dem Zufallprinzip, dass man vielleicht mal hier und da bessere Angriffe versiert, irgendwie serviert bekommt oder zufällig dann Gegnergruppen erhält, die perfekt zu dem aktuellen Loadout irgendwie passen, aber es ist trotzdem immer noch mehr darauf, auf die eigenen Skills eben fokussiert, und auch dieses Risiko, was man teilweise eingeht, ist dann immer so ein kalkuliertes Risiko, was man dann macht. Und auch dadurch, dass man auf so einer Super Mario Bros. 3 Karte durchgeht, hat man auch da immer von vornherein schon eine sehr gute Übersicht, was für Gegner jetzt kommen werden, in welcher Reihenfolge wäre es für mich am cleversten, die irgendwie kaputt zu machen, wann sollte ich zwischendurch Items holen, all das eben. Hervorragendes Ding, gerade auch das mit den Würfeln, ist zwar eigentlich, ne, die Würfel fallen zufällig, aber dann kann man diese Würfel eben auf die Angriffe verteilen, wie es für einen am besten ist, und selbst innerhalb dieser Systeme kann man sich dann Loadouts eben erzeugen, die bei denen das Würfelglück irgendwann irrelevant wird und halt rein die Taktik dann, der Einsatz davon eben entscheidet. Also wirklich, plus halt der beste Soundtrack des Jahres von Chipcell, auch einer meiner liebsten Komponistinnen in der Videospielindustrie, die hat eben auch vorher mit zusammen mit Cavanaugh an Super Hexagon hat sie eben auch den Soundtrack für gemacht. Deswegen, ich mag die Dame sehr, und alle das zusammen, plus halt noch diesen geilen, comicartigen Stil, Dicey Dungeons, großartiges Ding. So, und jetzt fragt man sich natürlich, Björn, nach all diesen Spielen, was kann denn da überhaupt noch auf Platz 1 sein, was jetzt nicht irgendwie schon bekannt ist, was jetzt nicht irgendwie ein Resident Evil ist, was nicht ein Devil May Cry 5 ist oder so? Ganz einfach. Es ist ein Spiel, was leider vollkommen untergegangen ist, von dem ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass es untergeht, weil der Macher mittlerweile doch schon ein bisschen, zumindest in seiner Nische, ein bisschen mehr Profil hat. Aber selbst in dieser Nische ist es untergegangen, weil es eben kein Teil einer Serie ist, ihr bösen, bösen Leute. The Somnium Files. Like, holy shit, dieses Spiel einfach nur. Ich muss, also mein Bauchgefühl sagt mir, ja, es ist besser als 999 sogar. Ich habe auch 999 jetzt nochmal letztens durchgespielt, aber ich bin mir immer noch nicht wirklich sicher. Dieses Spiel ist der fucking Shit einfach nur. es ist so unglaublich in seiner Handlung, in seiner Prämisse, in der Durchführung, in der Charakterisierung, in dem Humor, in dem der Art und Weise, wie viel Flufftext in der Umgebung versteckt ist, einfach nur. Hervorragend da drauf. Also allein dieses Setup, dass man einen Detective spielt, der eine KI in seinem bionischen Auge drin hat, die dann darüber mit ihm telepathisch kommunizieren kann, aber auch als Charakter heraustreten kann. Also quasi das Auge kann theoretisch auch aus seinem Kopf rausgehen und kriegt dann so eine kleine Chibi-Bären-Figurform drumrum, die auch mit anderen Leuten interagieren kann. Zusätzlich hat er aber auch noch so eine Traumwelt, in der er selber sein kann, aber auch eine Traumwelt, in der er an ein Gerät angeschlossen ist und in die Welten von anderen Leuten reingehen kann, wo dann diese KI eben die Ausmaße von so einer cute Anime Girl irgendwie annimmt. Und auch darin ist dann wieder eine neue Mechanik eingeführt, wo es dann auch Rätsel drin gibt und jede Bewegung, die man tätigt in diesem Rätsel, verbraucht eben Zeit, sodass man sich zwar ein bisschen überlegen kann, was man eben tut, aber trotzdem Zeitdruck hat, der aber nie zu groß ist, und dann können manche Rätsel auf verschiedene Art und Weisen gelöst werden, und darüber hinaus hat man dann diesen geilen Aufbau eben von einer Detective-Story, wo man von Ort zu Ort geht und mit Leuten interagiert, aber dort eben viel mehr Möglichkeiten hat, wie in einem Phoenix Wright beispielsweise, um Dialoge anzufangen oder die Umgebung zu erkunden. Und es so viele unfassbar lustige Flufftexte einfach für diese Umgebung gibt, dass ich vollkommen hin und weg einfach nur beeindruckt bin. Und dann dazu noch einen fantastischen Soundtrack, die Story an sich, die Charaktere alle. Einer der besten Protagonisten, Data, einfach nur, den man gleichzeitig irgendwie so hassen und lieben möchte einfach. Auch der andere Cast einfach wirklich was Besonderes ist, also wo auch schnell so eine Verbindung daraus entsteht, dass dann die eine Person, die auch mit als Trauzeuge als Kronzeugin in den ursprünglichen Mordfall verwickelt ist, was die Ziehtochter von Date eben ist, die dann aber mit einem so Otaku-Nerd befreundet ist, der irgendwie total der in so ein Idol verliebt ist, die dann aber wiederum auch mit der Ziehtochter befreundet ist und dann eben auch Data dazu bringt, mit auf die Fälle genommen zu werden. Und es ist einfach, wenn man das irgendwie so hört und erklärt, hört sich das wie der größte Bullshit an, aber es funktioniert in der Welt einfach und wird auch perfekt. Innerhalb der ersten 3-4 Stunden werden schon alle Charaktere mit allen ihren Motivationen eingeführt, und dann kann der Plot wirklich einfach vorangetrieben werden, und dafür, dass das ein Spiel ist, was so 30 Stunden lang ist circa, hat das keinerlei Längen und wird einfach nur durchgezogen, hat dann aber auch wieder Elemente von eben von Virtue's Last Reward oder 999 oder eben auch also der Zero Escape Serie mit eben verschiedenen Wegen, die man gehen kann, und auch auf einer Timeline, wo man das dann auswählt. Und spielt dieses Spiel, bitte. Also wenn ihr einen Titel von dieser Liste nehmen solltet, dann spielt Eye the Somnium Files. Es gibt's für die Switch, für die PS4 und für den PC. Holt's euch da einfach. Ich glaube, mittlerweile ist es schon ordentlich günstig, gerade die Retail-Fassung für die PS4 oder so. Bitte holt euch dieses Spiel. Also auch wenn ihr kein Fan von Visual, also wenn ihr Fans von Visual Novels seid, wenn ihr irgendwie eins von den Spielen von Ushikot mochtet, wie eben die Zero Escape-Reihe, wenn ihr andere Sachen daraus mögt, Danganronpa oder auch Phoenix Wright oder so, oder auch mehr traditionelle VNs, holt euch dieses Spiel. Es ist auch Kandidat, ne? Ich habe noch nicht alle Sachen durch, deswegen kann ich nicht sagen, was mein Spiel des Jahres ist, aber so, es teilt sich im Moment mit so Resident Evil 2 Remake und Devil May Cry 5 teilen sich momentan so einen Platz irgendwie bei mir. Und ja, spielt dieses Spiel, Eye of Somnium Files, holt's euch bitte, bitte, bitte. Ich werde auch wahrscheinlich noch ein Video hoffentlich irgendwie mal dazu machen oder so, weil das Spiel verdient, das braucht mehr Aufmerksamkeit, mehr Leute müssen dieses Spiel spielen. Aber ja, das war's dann mit dem Video, was viel zu lang ist und wo ich doch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Arbeit reinsetzen muss in das Editieren, beziehungsweise nochmal Footage sammle oder von anderen Leuten Footage hole, werde ich sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin froh, dass ich das dann jetzt zumindest in der Form noch an euch irgendwie ranbringen könnte, und vielen, vielen Dank auch an alle Leute, egal auf welchem Tier ihr seid, für die Unterstützung, dass ihr das hier möglich macht, dass ich einfach mal im Dezember weil viele von diesen Spielen, das war The Tourist, Anodyne 2, Ghost Giant, Ace Combat 7, Trover Saves the Universe, Und Eye des Somnium Files waren alles noch Dinge, die ich mir am Ende des Jahres noch gekauft habe. Und einfach nur, dass ich mir dann da nicht die finanziellen Sorgen machen muss, jetzt momentan. Später dann vielleicht erstmal wieder, wenn ich es dann tatsächlich schaffe, das hier dann hauptberuflich zu machen, weil sobald ich das halt mache, bin ich wahrscheinlich erstmal auf einem Level, wo es knapp wird mit der Kasse. Aber momentan hilft mir das halt wirklich einfach nur dabei, diese Sachen sofort umzusetzen und das eben zu investieren. Und deswegen war es mir halt auch wichtig, dass ich dieses Projekt noch irgendwie umsetze. Und wenn eben nicht für den Hauptkanal, dann halt zumindest für euch, die das eben dann möglich machen. Deswegen vielen, vielen Dank für die Unterstützung an alle von euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt zumindest ein Spiel daraus jetzt genommen, wo ihr wirklich heiß drauf seid jetzt, was ihr spielen wollt. Und kommt danach auch gerne zu mir zurück und sagt, Björn, das war überhaupt nichts. Also was du da gerade gelabert hast davon, Schwachsinn. Ich will mein Patreon-Geld zurück. Nee, also schreibt mir da gerne, was ihr von den Titeln gehalten habt im Nachhinein. Das müsst ihr dann auch nicht hier machen, das könnt ihr mir auch sonst irgendwo schreiben. Sei es nun auf Twitter, Discord oder in einem Livestream oder so. Einfach mal sagen, hey, hier, ich habe das und das jetzt gespielt wegen dir. Das und das habe ich davon gehalten. Könnt ihr mir gerne geben, bin ich immer sehr, sehr davon, sehr daran interessiert. Das ist das Wort, was ich gesucht habe, das eben zu machen. Und ja, sagt mir, was ihr davon haltet, auch gerne, weil dann werde ich das, ich weiß nicht, ob ich das dann für 2020 schaffe, als Hauptkanal-Video zu machen, aber wenn nicht, würde ich vielleicht nochmal gerne so ein Ding dann irgendwie machen. Und ja, jetzt habt ihr halt alle noch 10 Mini-Reviews dazugekriegt. Ich hoffe, das sollte, glaube ich, ein gutes Ding sein, ne? Naja. Dann jedenfalls bis zum nächsten Video und ich liebe euch alle. Vielen Dank für diese Unterstützung und holy fucking shit ist dieses Video lang geworden.